Ich bin aus der Kleinstadt in die kleine Stadt.
Und ich hält es hier.
Ich finde das hier super.
Trotz der Versuchung großer Tore zur Welt.
Es gibt überhaupt keine Versuchung. Nein, nein. Das stellt man sich immer so vor, wenn man irgendwie zweimal in Kölner Zeitschriften gestanden hat oder so, dass die dann, wie das bei Lenin früher hieß, kooptieren. Also sprich den jungen Provinzgenossen ausbilden in irgendwelchen wahnsinnigen Kampftechniken und anderen überlebenswichtigen Sachen für die Großstadt. Fragen tut einen niemand, wegzugehen. Und deshalb brauche ich auch nicht antworten wie Heidegger, der da diesen grauenhaften Aufsatz »Warum bleiben wir in der Provinz?« geschrieben und den ich mal damals in Evanescence mal zitiert habe. Nee, es ist halt so, dass Freiburg, abgesehen von den Nachteilen, von denen immer jeder redet, die irgendwie wahnsinnig viel besungen auch schon sind, durchaus ganz, ganz starke Vorteile hat. Insbesondere, wenn man das macht, was ich mache, nämlich das Maul aufreißen in Druckerzeugnissen. Und zwar ist es ja so, ich denke, worüber wir uns schnell einig werden können, der Hauptnachteil oder der, unter dem die anderen immer zusammengefasst werden von Freiburg, ist diese gewisse Distanzlosigkeit vielleicht. Dass man hier eher mal du genannt wird oder Fragen gestellt kriegt, wie Michael das mal zusammengefasst hat. Mann, wie bist denn du drauf?
Oder dass einem jemand in der Tankstelle über den Weg läuft und einfach sagt, du bist doof.
Ja, darüber können wir uns nachher unterhalten, wie ich dich gerammt habe. Genau, aber das ist jedenfalls diese Distanzlosigkeit, die einen dann auch mitreißt, genau, und mich dann auch distanzlos werden lässt, wenn ich einen scheiß Tag hatte. Aber der große Vorteil, den dieses Ding hier hat, den kann man beispielsweise jetzt um uns rum hier sehen. Also dieses Radio Dreieckland und so weiter. Oder der Just-Fritz-Buchladen oder so. Habe ich in der Form woanders nicht gesehen. Habe ich in Hamburg nicht gesehen, habe ich in Köln nicht gesehen.
Aber als Medienarbeiter in einer beinahe medienlosen Stadt.
Ist die medienlos? Ist das kein Medium, was wir machen?
Wir haben das Radio und wir haben eine wunderbare BZ und wir haben ein paar Buchläden.
Ja, es kommt halt darauf an, ob du ein Medium erst ab da siehst, wo sozusagen Völker der Welt auf diese Stadt schauen, wie das Ernst Reuter gesagt hat über Berlin. Was stimmt ist, dass die Medien hier natürlich eher selber auf diese Stadt schauen und dann wenig bieten, was andere Leute dazu verführen könnte, ihrerseits auf diese Stadt zu schauen, was, glaube ich, auch in dem Buch, über das wir reden wollen, einigermaßen reflektiert ist. Aber eben reflektiert ist. Mir ist das nicht passiert. Das war schon Absicht.
Der Fake bei der Selbstreferenz.
Ja, absolut.
Der Poziologe Dichter Fürst Dietmar Dart hat ein neues Buch rausgegeben. Ähnlich ist es rausgekommen. Die Ehre des Rudels. Bei Cluster Buster wurde er schon im September zu diesem Buch befragt. Den Anfang habt ihr gerade gehört von dem Gespräch. Er wurde auch befragt zum Buch, was länger raus ist. Das lassen wir weg. Cordula Kiltig, das erste Buch. Das Interview wurde bearbeitet eben von Cluster Buster, von der September-Sendung. Und an der Stelle, wo wir jetzt wieder einsteigen, ging es gerade um Buckminster Fuller, sein Schreiben um Brüche und Nanotechnologie und jetzt konkret um Heim, um Home und Living Room. Und das ist jetzt die nächste Frage.
Home, Living Room? Wo sind die Differenzen?
Home, Living Room. Text, den ich auf Englisch geschrieben habe für Mediamatik, der heißt Ambientity, Observing the Ambientity, Identity versus Ambientity. Also Identity so geschrieben, ID und dann das Entity wieder groß, also das Freudsche Id, das ist die Trieben, Pipapo. Sprich, es ging um die Konstruktion in diesem Artikel. Wir haben hier die Id-Entity, also das von irgendwelchen dunklen Motiven getriebene Individuum, das irgendetwas will. Und daneben die Ambi-Entity, die es sozusagen genießt, nichts zu wollen. Sich da treiben zu lassen, Little Fluffy Clouds, was wir am Anfang gehört haben und so weiter. Und das Lustige ist jetzt bloß, dass ich heute Morgen ein Stück von KRS-One gehört habe, von dem Rapper KRS-One, wo die Zeile drin vorkommt, wo er über Jüngere spricht, über die jüngere Generation. Das ist ja auch so ein laufendes Problem in dem Buch und auch in dem Ambientity-Text. Was heißt das, dass wir so viele Archive haben, was ich vorhin Luxus genannt habe, dass das alles da ist und damit können wir arbeiten? Weil das ist ja in diesem Home, das passiert ja, wenn man da in der Wohnung sitzt, hat man den Zugang zu diesen Archiven. Was wollte ich sagen, genau? Und KRS-One sagt über diese jüngeren Rapper: To them I'm like an entity, some kind of idol. So, welche Entity ist das jetzt? Ist das diese It-Entity? Bewundern die sozusagen den KRS-One, der es geschafft hat? Bewundern sie es, dass sie in einem Umfeld leben können, wo es einen KRS-One gibt? Genau da ist natürlich die Grenze. Sprich, mit so Sachen wie Ambient-Entity und so weiter und auch mit dem ganzen Buch kann ich wohl über Zustände reden, in denen ich hier lebe, diese ganze weiße Mittelklasse-Jungs-Scheiße. Aber sobald ich mit sowas konfrontiert werde, kann ich nichts mehr drüber sagen. Oder ich muss halt meinen Grips anstrengen und genau das ist es, wo es dann spannend wird. Also insofern finde ich den Artikel so interessant jetzt nicht mehr. Das ist das Problem, weil ich sozusagen heute Morgen lernen musste, es gibt viel, viel interessantere Sachen.
Ich würde trotzdem gerne noch ein bisschen dabei bleiben,
ja, bei dem Artikel. Klar.
Weil in Specs, ich weiß nicht, ob das Juli war oder Juni, war die schöne Rubrik der Top 10, in der irgendwelche Entities ihre 10 Lieblingsplatten aufgeben können, die...
Und FX10 hat Waffen genannt.
FX10 hat Waffensysteme.
Ja, genau.
Dargestellt.
Und eines davon wäre auch Identity.
Die Hypnose?
Nein, Identität. Also Identität ist eine Waffe. Ist doch ganz klar. Wir sind die African Nation, wir sind das und so. Was jetzt nicht heißt, also Waffen sind halt, sind jenseits von Gut und Böse. Man kann die ja auch benutzen, um sich zu wehren.
Wo gibt es mehr Waffen? Im Home oder im Living Room?
Tja, Waffen. Wer wen? Es gibt in beiden
eigentlich... Auch Kriegsmaschinen sein.
Ja, ja, Kriegsmaschinen. Also dann gibt es natürlich mehr im Home. Der Unterschied zwischen Home und Living Room ist der, ich kann es auch kurz vorlesen, wenn das mehr konveniert, weil eigentlich sind das ja schriftliche Gedanken gewesen und keine, die unbedingt so erzählt werden können. Das ist auf Englisch.
The first distinction I should introduce is the symmetrical and polar one, das heißt entweder oder, einerseits andererseits, aber andererseits auch im Sinne von Tevelite polar, natürlich gibt es Zwischenstufen. Polar one between homes and living rooms. Living rooms are real, empirical. Homes are not, speculative. Homes probably were real too at some point in the distant past, but this was before pop culture. Homes are origin stories. Also das, was Heidegger meint, wenn er sagt, warum bleiben wir in der Provinz Pipapo, wenn ich in meiner Berghütte sitze, in Tottnerberg war es, glaube ich, und dann werden die wesentlich, wesentlich, sagt Heidegger, wenn es schneit und so weiter. Genau. Homes are origin stories constructed as retrospective signposts within visual space, acoustic space and even tactile space, also auf Deutsch Gesellschaft. They are made for coming from, as Lee Marvin sang. Who was born under a wandering star, also der hat auch genau die Freiheit wieder. Living rooms are rooms that live, das ist die andere Seite. Rooms decorated and functionalized so as to immortalize the present and keep away the demands. Das heißt, Homes ist das, wo wir irgendwie drin sind und wo wir uns dann dazu bekennen sollen oder irgendetwas, also unsere Heimat, unser Pipapo und so. Living rooms ist das, was mit so einem süßen Öko-Alternativ-Ausdruck unsere Szene heißt. Das hat pestilenzialische Nachteile natürlich, aber es ist natürlich andererseits das Einzige, was man machen kann, wenn man von Homes umringt ist.
In welche Richtung gehen die Waffensysteme? Die von Home müssten ja demnach nach außen als Verteidigung, als Bastion?
Ja, und nach innen natürlich zur Disziplinierung. Sie dienen natürlich dazu, dass die Razzia mehr Gewicht bekommt. Sie dienen natürlich dazu, dass der Fremde verschwindet, der Unerwünschte, das war die Sache nach außen, aber sie dienen genauso nach wie vor zur Disziplinierung nach innen, also ich sage nur bayerisches Schulkreuz oder was auch immer, das sind die Kriegsmaschinen pur in den Homes.
die Musik gehört zum Gespräch mit Dietmar Dart über sein neues Buch Die Ehre des Rudels, gesendet in Cluster Buster im September 95. Und Musik ist es auch bei FX Twin gegangen und so weiter. Die restliche Musik, die von Dietmar Dart angesprochen wurde in seinem ersten Buch Cordula Killed Dich, musste der Infodramaturgie zum Opfer fallen, wie auch einiges an vorheriger Diskussion. Aber ich denke, es wird verständlicher und Dietmar Dart wird noch aus seinem Buch vorlesen. Etwas Geduld.
Coltrane rules, sagt unser Gast.
Ja, sage ich, Coltrane ist toll. Das Stück hier ist übrigens Spiral, das ist deswegen wichtig, weil diese Rotationsgeschichten da, was wir...
Ja, anderes Kapitel dazu wäre Rototon von Mars on Mars, von dem wir es auch gerade hatten. Das Ding mit der, was war denn das eigentlich? Mit der Gefallsucht?
Ja, mit der Gefallsucht, dass man irgendwie, wir haben über diese Ambi-Entity-Sache gerade noch, während die Musik lief, noch mal ein bisschen geredet. Und ob das nicht sehr schnell umkippen kann in so ein residuales Urschleim. Wie sagt, bei Gottfried Benn gibt es das, oh, dass wir unsere Ur-Urahnen wären. Also so dieses im Schlamm versinken und suhlen und so weiter. Klar, natürlich kann das dahin kippen. Aber dagegen habe ich eben diese Sache vorgeschlagen mit der Archivarbeit und sich mit dem Scheiß immer wieder rumschlagen und so.
Ja. Wobei Cordula Killed Dich auch mit Sicherheit kein Vulvaland ist.
Nee.
Absolut nicht. Wie wird es weitergehen?
Wie geht's weiter?
Hängst du?
Ja.
Du hast ziemlich viele Verknüpfungen, ich habe das vorhin schon mal losgelassen.
Mhm.
In der Kölner, ehemaliger Frankfurter Presse, im Ausland sogar auch.
Mhm.
Was steht an?
Was steht an? Ich erzähle seit 4 Wochen allen Leuten mit einer fast schon selbstbetrügerischen Insistenz, dass ich ganz, ganz schnell raus will aus diesem ganzen Journalismus und aus dem Reden für und über im Sinne von die neue Dings und kauft sie euch oder das neue Dings oder der jetzt 100-jährige Bucky Fuller hat oder wie es einmal in und so weiter. Also diese ganzen Anfänge von Texten. Das ebbt jetzt wieder ein bisschen ab, das beruhigt sich wieder, ich mache sicher weiter Journalismus. Aber ich möchte schon noch mehr erzählen. Und was ich vorhin sagte mit Dart ist erstmal tot, das wird sich fortsetzen in erzählenden Texten. Das heißt, ich möchte gerne Romane schreiben, vielleicht auch romanhaftere als diesen jetzt, also als Cordula. Dass ich einen Roman schreiben kann, der keiner ist, habe ich jetzt ja gezeigt. geht. Jetzt habe ich versucht, einen zu schreiben, der einer ist. Das heißt, es ist eine Novelle. Das Ding heißt Die Ehre des Rudels. Spielt in Freiburg. Wie zu erwarten war.
Sonst?
Wie zu erwarten war, ja. Und ist eine Horrornovelle. Also Novelle durchaus in dem ganz strikten germanistischen Sinn, so von der Falkennovelle her, Bocaccio, Pipapo, man könnte sagen die Hundenovelle statt der Falkennovelle. Und zwar geht es darum, dass in einer kleinen Stadt ein unvorhergesehenes Ereignis auftritt, also wie das immer so schön ist bei Horror, eine Invasion von innen, es tauchen Hunderudel auf, die reißen Leute und verschwinden wieder. Es spekulieren diverse Menschen darüber, wo die herkommen, ob die vielleicht aus irgendwelchen Tierversuchslabors entfleucht sein könnten und so weiter. Und es bietet sich dann nicht öffentlich, sondern mehr so im Geheimen bei betroffenen Geschäftsleuten und so weiter ein Retter an. Nämlich ein Mann namens Christoph Reuland, das ist ein Mathematik- und Physiklehrer eines Gymnasiums, der nun verspricht, das Allheilmittel gegen diese Hundeangriffe zu haben, in Gestalt von so, also so eine richtige Horror-Science-Fiction-Fantasy-Erfindung, da hat er so ein kleines Gerät, sowas Amulettartiges, Hundepfeifen-ähnliches, was da drin genau ist, weiß kein Mensch. Aber wer sich das um den Hals hängt, ist jedenfalls fürs Erste sicher. Das wird verdealt an diverse wohlhabende Geschäftsleute. Zur gleichen Zeit baut sich Reuland von dem so gewonnenen Geld eine kleine Organisation auf, die, wie man mir von Lektors Seite sagte, faschistoide Züge aufweist, was völlig richtig ist. Das soll es nämlich auch genau sein. Es ist eine kleine Sekte. Wir unterhalten uns aber heute Abend nicht über den Bund gegen Anpassung. Nein, schade, nicht. Wir unterhalten schade, uns nicht schade. Über den Bund gegen Anpassung. Wir unterhalten uns über Christoph Reuland und seine geheimnisvolle Organisation, die, ich betone, nicht mit dem Bund gegen Anpassung verwechselt werden darf, welcher in einer nicht existierenden Stadt namens Freiburg nicht aktiv ist. Gut, und dieser Christoph Reuland also und seine Mann sind nun einerseits die Retter der betuchteren Leute und andererseits machen die immer so komische Sachen wie Obdachlose totschlagen und so. Okay. Und tja, das sind halt so unsere Faschisten. Die vertreiben sich mit sowas gerne mal die Zeit. Und jedenfalls eskaliert das dann immer mehr. Rettung mal Zerstörung. Zerstörung natürlich nur von Ungewolltem. Zerstörung nur von etwas, worüber sich kein Mensch Gedanken macht. Es kommt beispielsweise auch ein sogenanntes Wagendorf vor, das ebenfalls keinerlei Beziehung zu irgendwelchen real existierenden Institutionen einer möglicherweise vorhandenen Stadt Freiburg aufweist. Und auch dieses Wagendorf wird dann attackiert, ob nun von den Hunden oder von denen, die vor den Hunden zu retten versprechen, ist zu diesem Zeitpunkt bereits nicht mehr auseinanderzuhalten. Es wird alles wunderbar verwüstet, alles immer schlimmer. Und meine drei Hauptfiguren sind Reuland selber, eine Schülerin seiner Schule, Chantal, die, was sie und er beide nicht wissen, den Schlüssel zu etwas hat, was er unbedingt haben will, und ein etwas unbedarfter, sympathischer junger Mann, der immer ganz viel Rockmusik hört und versucht, den bösen Knüppel zwischen die Beine zu werfen und dabei kläglichst versagt.
Und da hörten Sie jetzt erstmal nicht mehr, sondern hören ein Stück aus dem, ja, dieses Jahr noch erscheinenden Buch von Dietmar Dart, Die Ehre des Rudels, wird im Mars Verlag erscheinen und das ist das Kapitel 6.
Mhm, das ist richtig. Das ist das Vorvorletzte. Das macht aber deswegen nichts. Also es ist ja ein handlungsorientiertes Ding im Gegensatz zu der Cordula. Es passiert eben viel, sonst hätte ich vorhin nicht so viel erzählen können. Aber das ist so eine Art Verschnaufpause im Buch selber. Und zwar habe ich ja vorhin gesagt, Eskalation und so weiter. Und dann gibt es einen Randschauplatz, das ist dieses Wagendorf. Zu dem Zeitpunkt, wo dieses sechste Kapitel spielt, ist das Ding schon völlig verlassen. Da sitzt nur noch so ein alter Mann. Das ist eine Figur, die in dem Buch immer wieder so wie Hitchcock durch seine eigenen Filme, mal kurz in einem Halbsatz vorkommt und dann läuft er wieder rum und so weiter. Der Pfarrer ist ein Obdachloser, der vor 40 Jahren mal Theologie studiert hat, dann durch die Gegend ist, ein bisschen rumgeschreinert hat und so. Und dann in diesem Wagendorf, das nochmal, also wirklich nicht identisch ist mit dem, was da in Freiburg wirklich vorhanden ist, diesem Wagendorf so eine Art Interimsheimat gefunden hat oder sich jedenfalls da sehr wohl fühlte, Living Room genau, nicht Heimat. Und der sitzt jetzt also hier in dieser Ruine mehr oder weniger und hat vor sich diese Hunde. Es ist eine absolute, so die klassische 12 Uhr mittags Western-Situation. Keiner macht was, die Hunde sitzen da, er sitzt da. Guckt sich die Hunde an und grübelt rum. Und das ist ein reines Stimmungskapitel, ist nicht sehr lang. Das lese ich mal vor. Das heißt, Gebet dessen, den seine Leute unbedacht und herzlos mal wieder sitzen gelassen haben. Es hat ein Motto. Es ist aus der Geschichte The Deathbird von Harlan Ellison. Und das Motto lautet, is there any significance to the reversal of the word God being dog? If so, what? Das Kapitel. Schatten, Silhouetten, kompakte Leiber auf und in Erde, Feuchtigkeit und Gras.
Schwerer, schwefelgelber Atem dehnt sie aus und zieht sie sauber zusammen. Sie sind hier, um zu töten, sie funktionieren und liegen noch ganz gut in der Zeit. Müssten aber trotzdem mal langsam weiterkommen mit der Arbeit. Haben nicht den ganzen Tag Zeit. Wirklich. Diese hier, da hingepinselt mit dickem schwarzen Pinsel als dicke, dunkle, blutdurstig, lichtschluckende statt lichtreflektierende Massenballungen, sinistre, schwarz-schwere Kleckse am unteren Saum von sowas wie einem böse zufälligen Horizont. Diese hier geben sich gar keine Mühe, den Eindruck zu erwecken, sie hätten Zeit.
Sie haben keine Zeit, die Uhr läuft.
Und nichts passiert, und das ist schlecht, nicht gut. Sie warten, dass er sich bewegt, aber er bewegt sich nicht. Sie sind bei den Erdhügeln, sie halten die nasskalten Nasen in den Wind, sie träumen ihn witternd davon, er würde sich demnächst bewegen und ihnen die Entscheidung abnehmen. Wenn er auch nur zwinkert, auch nur mit den Fingern schnippt, dann kippt der gegenwärtige Zustand in einen anderen. Er ist der Letzte. Seine Schuhe sind schmutzig, seine Erinnerung ist zerknittert und seine Zukunft ist nicht mehr. Alle sind fortgegangen, weil sie selbstverständlich Angst hatten, und zwar, wie sich das gehört, vor dem Tod. Das Dorf ist leer. Im Grasmarsch Räderspuren, im Himmel die Wolken sind verkatert, aufgequollen und falsch, wären auch lieber woanders. Kein nerviges Kind lacht. Komisch, dass dieses Geräusch das Geräusch des nicht lachenden nervigen Kindes so stören kann. Kein Spielzeug liegt rum, kein Krach plärrt, keine Box scheppert, kein Topf klappert und keine Hände beschmieren frisch gewaschene, zum Trocknen aufgehängte Wäsche absichtlich mit Matsch. Und niemand liegt im Gras und stiert ins Kontemplative. Drei Hütten stehen noch und der leere Wagen, in dem die Frau ermordet wurde, ausgeräumt und mit dem Wind bewegter Türe, die nicht mal knarrt. Der Alte sitzt davor auf einem Hocker, sie haben ihn sitzen lassen, alle. Junge, Alte und ihre Zeit füreinander haben sie auch mitgenommen. Sitz, Leben. Und vor ein paar Tagen hat er sogar hochoffiziell gesessen als Verdächtiger, bevor sich die Kids stellten. Dies waren, galt er, der Hochverschrobene, bei der Polizei als Tatverdächtiger im Erdrosselungsfall. Schön war das nicht im Loch, saß er da also zwischen den Verhören und kam sich vor als Lücke seiner selbst und wurde langsam um Minuten älter, als wäre nicht schon alt genug. Schließlich kam ihm der Gedanke, es könnte ja sein, dass er schuldig wäre, es nur nicht wüsste. Vielleicht hat er wirklich jemanden umgebracht. Es wäre nicht das erste Mal, dass er anderen schließlich glauben musste, die ihm erklärten, wer er war und was er getan hatte. So ist das, wenn man hinkommt und sie haben gerade keinen Platz da, dann erklären sie einem, dass das daran liegt, wo man herkommt und was man dort gemacht hat. Andererseits, die hatten ja Platz in der Zelle. Hatte da drin gesessen, eben, ja genau, eben. War an seinem Platz gewesen, vielleicht war das ein Vorgeschmack auf warme Kerker, die in der Zukunft, die auch nicht mehr ist, ihn einlassen werden, damit er wieder mal über alles nachdenken kann, du und ich, oh Weltenschöpfer, was? Man kann ja vielleicht um ein Stück Holz und ein Schnitzmesser bitten, in diesen Zellen der Zukunft, denn man ist handwerklich geschickt. Da könnte man sich dann was schnitzen, vielleicht so Männchen wie dieser Michel bei Astrid Lindgren, aber wahrscheinlich geben sie einem kein Schnitzmesser wegen der Selbstmordgefahr. Das Recht, den eigenen Todeszeitpunkt zu bestimmen, muss der Zelleninsasse ebenso an der Garderobe abgeben wie Dings. Man könnte aber trotzdem mal fragen nach dem Schnitzmesser oder vielleicht auch mal ein bisschen von dieser selbstverständlichen Angst kosten, die er schon seit 30 Jahren nicht mehr gehabt hat, diese Angst, von der er nicht gewusst hat, dass sie ihm gefehlt hat, diese selbstverständliche Angst, und zwar, wie sich das gehört, vor dem Tod. Das ist vielleicht ein Zustand. Er fasst sich in den weißen Bart und zaust ihn. Auf seinen Knien liegt der schwarze Hut, die Krempe ist schmutzig und wellig, die Platte eiert, fällt ihm ein, als er den Hut betrachtet. Er denkt, fast überrascht von der Idee, vielleicht habe ich das alles gemacht. Vielleicht bin ich Gott. Vielleicht ist ja die Welt jedermanns Schuld und meine Schuld und selber Schuld. Vielleicht gehorchen wir den Sachen und vielleicht gehorchen sie uns nicht mehr. Dann war das aber nicht so besonders und ich müsste mich jetzt eigentlich schämen. Vor 40 Jahren hat er mal Theologie studiert, dann wurde ihm das zu viel und er fing an, sich zu bewegen. Hätte ja sein können, irgendwo auf der Welt, dass vielleicht irgendwas gewesen wäre, woraus dann irgendwas mal irgendwann geworden wäre. Damals gab es Morgen, heute leer, sitzt, denn so funktioniert das hier, sitzen und sitzen lassen. Darum vielleicht kann man ja bitten. Trockene Lippen sprechen spröde, aber nicht verstockt. Gott, lieber Gott, hallo. Ich weiß nicht, was soll es bedeuten. Du und deine Tiere, ich kenne die Gleichnisse. Sie, die Hunde auf dem Feld, nein, das ist falsch. Das Sakrament, Gott, Herr Gott im Himmel, bitte nimm das wieder weg. Lass es sein, schick sie weg, die Hunde, ich bin zu alt. Fast hätte ich gesagt, lieber Gott, ich bin zu alt zum Sterben. Lieber Herr Gott, es geht mich nichts an, aber warum hast du Leute gemacht, die so alt werden und trotzdem nicht rauskriegen, was hier los ist? Herr, warum machst du das? Es geht mich ja doch nichts an. Sie sind alle weg. Und was ich hier mache, Herr, ich weiß es wirklich nicht. Ich habe keine Ahnung. Ich kann es mir nicht erklären. Kannst du mir es bitte erklären?
Er holt tief Luft, solange es eben geht. Vielleicht gefällt es den Hunden ja. Vielleicht sind sie das Publikum, für das sein Gebet von Anfang an bestimmt war. Vielleicht kann er sie sogar davon abbringen, ihn zu töten, wenn er ihnen nur noch mehr von der ganzen unbilligen Härte der Situation klarmacht oder ihrem Herrn. Hund und Herr und Herr und Hund, wie gesund. Der Alte merkt, dass er nicht weinen kann, noch so eine Unfähigkeit, was für eine Verschwendung. An den Wassern von Babylon Wasser und noch andere Wasser und Hunde in der Bibel. Dem Alten fällt das Buch der Richter ein und wie Gott Gideon befahl, jene 300 Mann aus der Menge herauszusuchen, die das Wasser getrunken hatten wie Hunde. Sie waren niedergekniet und hatten danach geleckt und diese 300 Mann, versprach Gott, würden dem Volk Israel den Sieg über die Midianiter erbringen. Warum? Der Alte nörgelt, der Alte flüstert, warum, Herr, was zeichnete diese 300 aus, dass sie wie Hunde schlabbern konnten, das kapiere ich nicht. Herrgott, das ist mir zu hoch, das ist mir zu viel. Was passiert denn in dieser Stadt? Was sind das für Zeichen? Was machst du? Und hatte der Philister nicht David gefragt, bin ich ein Hund? Und Hunde leckten Nabots Blut und Hunde fraßen Isabel, die böse Herrscherin. Und in den Sprüchen 26,11 steht geschrieben, wie ein Hund wieder frisst, was er gespien hat, so ist der Tor, der seine Torheit immer wieder treibt. Was habe ich denn verbrochen? Aber der Alte weiß, wenn es eine Antwort gäbe, wäre sie dieselbe wie die, die Hiob auf die nämliche Frage erhielt, wo er denn gewesen sei, als Gott die Bande des Siebengestirns zusammenband, den Adler schuf und alles diese Sachen. Und halt die Schnauze, Hiob. Ja, und heute sind wir ja noch viel weiter, Herr. Heute könntest du mir unter Berufung auf die irdische Wissenschaft sogar noch erzählen, du hast den Raum gekrümmt und die Schwerkraft versteckt. Aber was hat das mit allem zu tun? Ich will nur wissen, wie und was, warum und wieso überhaupt. Herr, vielleicht muss das alles so, schon gibt es eine Ahnung, vielleicht ist das so. Jetzt, Herr, gewinnen durch die Konsekration der Welt der im Universum schwebende Schein und Duft für mich Leib und Gesicht in dir. Es ist wahr, ein lebender Hund ist besser als ein toter Löwe. Ein Hund kam und leckte seine Wunden. Bitte erklär das mal, ich verstehe es nicht, ich begreife es nicht. Er schließt die Augen. Ich will mal ausruhen, ich will mal Pause machen, Herr, bitte, ja? Ach, das ist alles zu viel und die Leute hier, die haben doch keinem was getan. Warum musste das sein? Warum muss es überhaupt immer sein? Er hustet, er schlägt die Augen auf, die Hunde sind fort. Doch weil er weiß, dass etwas sie gerufen hat, vielleicht der Gott, mit dem er sich die ganze Zeit unterhalten hat, dieser Gott da, der von sich sagt, er sei ein eifernder Gott und ein echtes Arschloch und seine Liebe sei aber dennoch die größte, vielleicht auch irgendein ganz anderer Gott. Und weil er weiß, dass dort, wohin sie gerufen wurden, jetzt jemand anders wieder sterben muss, so wie er hier gestorben wäre, wären sie über ihn hergefallen, weil er weiß, dass niemand je verschont wird und niemand je unschuldig ist und diese zweite Wahrheit von Gott und Göttern geschaffen wurde, um eine Ausrede für das Zelebrieren der ersten parat zu haben, weil er das alles weiß, bringt es nicht über sich, seinem oder überhaupt einem Gott zu danken. Oh ja, meine lieben Hörer draußen im Weltall, alles Lob sei Gott, denn alles Lob gebührt ihm. Lasst uns auf dem Pfad der Rechtschaffenheit ihm folgen. Ja, es ist wahr, suchet, so werdet ihr finden. Such, Bello, such, such, such. Nur durch ihn können wir die wundervollste Gabe empfangen. Er steht auf, müde, morsch, melancholisch und sieht mit schwachen Augen gerade noch, wie die Hunderotte in Richtung auf den großen Wald davonstürmt. Scheiße, oh ja, furchtbar misslungene Scheiße. Er stellt sich neben dem Wagen hin, schwankt ein bisschen schwindelig und pisst. Das sieht aber dunkel aus, wundert er sich. Komisch. Dies ist mein Blut.
Ja, wir könnten jetzt gemütlich sein und einfach weiter Musik spielen. Das machen wir nicht. Ich könnte jetzt auch höflich sein und nett und viel sprechen, damit der gute Mensch aus seinem Roman wieder rauskommt, aber...
Das machst du auch nicht.
Das mache ich auch nicht.
Oh Gott.
Weil, es ist düster.
Ja.
Es hat viele Fragezeichen.
Ja.
Man hört zumindest ein paar Tevelaitsche. Drei
ja.
Punkte.
Ja, ja.
Ich habe es jetzt nicht gesehen. Ist es die niedliche Apokalypse?
Ja, in dem Moment ja. Aber die wird dann noch unniedlich.
Indem du schreibst, in dem Moment? Oder in
nein, das ist... Also das Ding hat ja zwei Seiten, niedlich und Apokalypse. Niedlich ist, dass so ein knuffiger Opa ist. Apokalypse ist, dass es dann doch jemand kostet. Vielleicht ihn nicht, aber jemand anders. Und das ist genau diese saublöde Logik einfach. Also das ist das große Ganze sozusagen oder das Unwahre, wie das bei Adorno heißt. Dass einfach nach so einer saublöden Logik immer irgendwo jeder Zehnte rausgegriffen werden und erschossen werden kann. Also ich weiß nicht, ob du verstehst, was ich meine. Das ist wirklich, dass die mit uns immer noch machen können, was sie wollen. Und nicht nur mit uns. Mit uns eigentlich noch nicht mal so viel. Ja. Klar ist das aber niedlich. Klar ist das niedlich, weil im Kino ist es immer niedlich. Mhm. Also das ist ja dieses Problem mit der Gewaltverherrlichung. Es ist ja alles verherrlichend, weil ich kann ja wieder weggehen, wenn es vorbei ist. Mir passiert ja nichts dabei. Und naja gut, es war ein Ausschnitt aus dem Buch. Also natürlich wird es noch viel schlimmer.
Ja, hoffentlich. Das ist ja auch die Hölle.
Das ist die Hölle, aber die ist niedlich heutzutage.